Hashtag Jesus. Wir fokussieren in dieser Serie bewusst auf Jesus, auf das Zentrum unseres Glaubens. Traditionell ist ja das die Fastenzeit, aber bei uns im ICF ist es Hashtag Jesus. Es geht ja eigentlich um dasselbe, also auch wir haben Traditionen, die wir pflegen. Und ich glaube, Traditionen respektive die Geschichte, wo man herkommt, ist relativ wichtig, wenn man sie dann versteht. Ich glaube, das ist auch in diesem Konflikt in Osteuropa der Fall. Um überhaupt zu verstehen, was da passiert, hilft es, die Geschichte zu verstehen. Ich glaube, das ist auch im Glauben so. Hat irgendwer eine Ahnung, weshalb wir 40 Tage fasten? Ich nehme es mal an. Aber jetzt habe ich noch eine knifflige Frage, das weiß ich nämlich erst seit 3 Tagen. Hast du gewusst, dass unsere Fastenzeit eigentlich nicht 40, sondern 46 Tage dauert? Und weiß jemand warum? Hat irgendwer eine Ahnung? Genau, die Sonntage zählen nicht, weil der Sonntag ist der Freudentag der Begegnung mit dem Herrn und da darf man essen. So gut, nicht? Das ist der richtige. Also ich habe gedacht, so ein bisschen irgendeine neue etwas reinbringen, was ihr noch nicht wisst, ist sicher gut. Und ich glaube aber, solche Traditionen, die helfen extrem, um zu verstehen, weshalb man etwas feiert und plötzlich merkt, ah, da ist ja was drin, das ist sinnvoll. Oder das merkt man ja bei Ostern. Vorbereitung auf dem Fest ist ja was Schönes, oder? Und bei Ostern, da färben wir ja Eier, oder? Und wir jagen dann Osterhasen im Garten und ja, genau. Was hast du eigentlich mit Ostern zu tun? Und ich habe gemerkt, das beginnt ja schon, gell? Jesus war ja 3 Tage tot und dann merke ich, Karfreitag, oder ist Jesus gestorben? Samstag war er tot, Sonntag, wie ist jetzt das, sind das 3 Tage? Sonntag steht er wieder auf. Also wir haben Traditionen, wo vielleicht schwierig ist zu merken, ja, was ist eigentlich die Geschichte dahinter, oder? Und dann, Jesus ist ja nicht gekommen und hat den Jüngern gesagt, hey Jungs, kommt, wir bemalen jetzt Ostereier, wir blasen die aus, hängen sie auf und ich zeige euch noch Servietten-Technik, wie man dann da Blümchen raufbekommt, oder? Das hat ja Jesus nicht gesagt, er hat gesagt, hey Jungs, wir jagen jetzt Osterhasen im Garten, hat er nicht gemacht. Sondern Jesus hat gesagt, hey, ich werde 3 Tage tot sein und dann auferstehen und jetzt haben wir trotzdem irgendwie nur einen oder zwei oder wisst das genau. Und ich habe gemerkt, vieles von dem, was wir da als Tradition feiern, das hat ja vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, was eigentlich der Sinn der Geschichte wäre. Ja, weshalb ist das so? Da gab es mal einen Kaiser Konstantin und da wären wir wieder bei der Weltpolitik. Und der Konstantin, der hat im Jahr etwa 300 nach Christus, hat er das Christentum zur Staatsreligion erhoben. Und er hat das ja nicht gemacht, weil er fand, das Jüdische, das muss unbedingt überleben, sondern er hat das zur Staatsreligion gemacht, um sein römisches Reich zu stärken. Und dann hat er gemerkt, ja, das mit den jüdischen Wurzeln ist schwierig, weil die Juden sind nicht so beliebt in unserer Nation und das hilft nicht wirklich, das römische Reich zu stärken, deshalb nehmen wir halt Fruchtbarkeitsgötter. Und dann kam das mit den Eiern, dann kam das mit den Kaninchen. Jeder, der weiß, der mal Kaninchen hatte, der weiß, die sind fruchtbar. Also die Kaninchen, die stehen für Fruchtbarkeitsgott. Wir hatten letzten Sommer gerade einen Kaninchen, das Junge bekommen hat, 9 Stück. Und wenn du nicht aufpasst, einen Monat später nochmal 9 Stück. Und so geht denn das weiter. Also Fruchtbarkeitskult. Aber das hat relativ wenig mit dem zu tun, was Jesus mit seinen Jüngern feierte, weil er hatte keinen Fruchtbarkeitskult, sondern Jesus war Jude. Und er hat ein Fest gefeiert, das etwas mit der jüdischen Tradition zu tun hat. Jesus hat ja immer aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament zitiert. Und er hat immer wieder Dinge von da hergebracht und gesagt, hey, das ist die Logik von dem, was ich jetzt euch erzähle. Das hat im Fall damit zu tun, mit dem, was wir schon längst feiern in unserer jüdischen Tradition. Nur leider wurde all das Jüdische halt eliminiert und für uns ist es heute extrem schwer nachzuvollziehen, was Jesus genau tat mit dem Abendmahl und all das und was das jetzt genau mit Ostern zu tun hat, weil da ganz vieles einfach rausgeschmissen wurde Und ich hoffe, mit dieser Serie, Hashtag Jesus in diesem Jahr, können wir die eine oder andere Verbindung vom Neuen Testament zum Alten Testament wiederherstellen und vielleicht das eine oder andere Aha-Erlebnis erzeugen, ja, was genau die Tiefe ist von dieser Geschichte mit der Auferstehung, mit der Kreuzigung Jesu, mit der Auferstehung und wie das zusammenhängt mit all dem, was Jesu Leben war. Er hat in einer jüdischen Tradition, in einem jüdischen Volk als Jude gelebt und das hat was miteinander zu tun. Macht Sinn, oder? Und Ostern, gell, das geht, an diesem Tag haben die Juden Passa gefeiert. Jetzt ist noch lustig, ich habe eine Folie mitgebracht, wo du siehst, in den meisten Sprachen hat Ostern noch was mit Pesach oder Passa zu tun. Italienisch Pasqua, Rätoromanisch Pasqua, Niederländisch Pasen, sagt man das so? Norwegisch Påske oder auch Dänisch und Deutsch Ostern. Und aber fast in allen Sprachen merkt man, das hat was mit diesem Pessachfest zu tun, außer bei uns Deutschsprachigen, wir sind da ein bisschen daneben weit weg galoppiert. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Geschichte des Pessachfestes, dieses jüdischen Festes. Und was da Jesus mit seinen Jungs zusammen gefeiert hat, das haben alle Juden damals gefeiert. Und das war die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und diese Geschichte, als die Führer von Israel, Mose und Aaron, zum Pharao gingen und ihm sagten, lass mein Volk gehen. Lass uns in die Freiheit gehen. Und dann kamen Plagen und die Ägypter hatten da schwierige Zeiten mit irgendwelcher Pest und Mückenplage und ich glaube Frösche und so weiter. Und er hat immer auf stur geschaltet und gesagt, nein, ich lasse euch nicht gehen, ihr müsst hierbleiben in der Sklaverei. Und dann kommt die Finale, das Finale oder die letzte Plage. Und da sagt Gott durch Mose und Aaron, wenn du mein Volk nicht gehen lässt, dann wird der Todesengel kommen und jeden Erstgeborenen, jedes erstgeborene Tier töten. Und den Juden hat er gesagt, sie sollen ein Lamm schlachten und dieses töten und braten und das Blut an die Türpfosten schmieren. Und dann wird der Todesengel an ihrem Haus vorübergehen. Und das heißt, Pesach heißt vorübergehen. Der Todesengel wird vorübergehen. Da haben wir schon die erste Parallele zu Jesus. Jesus ist am Kreuz gestorben. Mich fasziniert das extrem, wie Jesus das verknüpft hat. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit der Tod keine Macht mehr hat über dein und mein Leben, damit der Tod vorübergeht an dir. Merkst du diese? Und mich fasziniert das. Und da gibt es noch viel, viel mehr drin in diesem Fest. Ich weiß nicht, ihr seht nicht so fasziniert aus, aber ich bin fasziniert. Wirklich, es ist so spannend, ist das Fest von der Befreiung aus der Sklaverei in die Freiheit. In die Freiheit. Und das wird gefeiert im jüdischen Monat Nisan. Das ist der Monat, der Neuanfang generiert. Kannst das Bild nochmal wegnehmen? Der Monat des Neuanfangs. Und wie kann man neu anfangen? Das ist das Thema von heute. Und ich weiß, ein Reset, ein Neuanfang ist oft erst möglich, wenn man Altes löscht, Altes wegnimmt. Und ich glaube, das war auch damals schon, die Israeliten, die sind aus Ägypten rausgegangen in die Freiheit. Und wo sind sie gelandet? In der Wüste. Und da musste noch ganz viel Ägypten aus ihnen rausgeprügelt werden, bis sie wirklich frei sein konnten. Und sie mussten einen Prozess gehen, bis sie endlich frei sein konnten. Und ich glaube, wir brauchen auch so einen Prozess des Freiwerdens, damit ein Neuanfang möglich ist. Aber die Chronologie habe ich jetzt nicht ganz geschafft, die Chronologie, nächstes Mal kommt dann das mit dem Freiwerden. Heute geht es um den Neuanfang. Und ich möchte nochmal zu diesem Fest, zu dieser Story ein bisschen zurückgehen. Und spannend ist ja, Jesus ist ja am letzten Abendmahl, er ist mit seinen Jüngern zusammengehockt und hat dieses Fest gefeiert. Dieses jüdische Fest, das schon seit Jahrhunderten gefeiert wird. Und die Jünger, die haben das seit Kindheit gefeiert. Und dann ist spannend, was da alles kommt. Ich habe vorher von Jesus schon gesprochen. Jesus, dieser Todesengel ist vorbeigegangen am Haus der Israeliten und durch den Tod Jesus hat der Tod keine Macht mehr über uns. Und der Täufer, Johannes der Täufer, hat, als er Jesus taufte, hat er gesagt, das seht, das ist das Lamm Gottes. Also Jesus hat sich in dieser Geschichte, in diesem Passamal als Lamm Gottes inszeniert, am Abend vor Karfreitag. Und er hat noch verschiedene Dinge haben sie gegessen und die haben nicht einfach gefuttert, sondern die Juden, die essen Dinge und dann erzählen sie die Geschichte. Und ich möchte euch in das eine oder andere ein bisschen mit reinnehmen. Und ich glaube, das ist extrem gut. Juden sind intelligente Menschen. Sie lernen durch Essen. Also das finde ich mega schön. Sie feiern und essen und sie lernen durch Essen. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn ich mit meinem Kind, mit einem 6-Jährigen hinsetze und sage, hey, schau, das mit dem Kreuz, das ist so, weißt du, Jesus am Kreuz gestorben und deshalb hast du jetzt Vergebung. Dann sagt der Kleine, aha, können wir jetzt Lego spielen? Also er versteht es viel zu abstrakt. Und die Juden, die sind schlau, die haben sich gesagt, hey, beim Essen, da spürst du Dinge, da erlebst du Dinge. Und ich brauche die Kräuter schon mal. Da erlebst du Dinge, das ist pädagogisch. Du wäschst die Hände, du spürst sowas. Und eine Sache, die Juden hatten, zu Beginn des Passafestes, sie haben bittere Kräuter genommen und sie haben die gegessen. Und diese bitteren Kräuter, die schmecken bitter. Und die stehen für die Bitterkeit der Gefangenschaft in Ägypten. Die stehen für all das Schlimme, das sie erlebt haben in Ägypten. Als Christ könnten wir jetzt auch überlegen, wo habe ich Bitteres in meinem Leben, das vielleicht bereits, von dem ich bereits befreit worden bin durch Jesus? Und wo habe ich Dinge in meinem Leben, bittere Pillen, wo ich vielleicht merke, hey, da brauche ich noch Befreiung. Und wenn man das so ist, dann kann man das reflektieren. Und sich überlegen, hey, wo sind noch Dinge in meinem Leben, die bitter schmecken, wo ich mehr Jesus drin brauche. Und das Zweite ist das Salzwasser. Ich brauche schnell das Salzwasser. Da haben sie dann ihre Kräuter genommen und in Salzwasser getunkt. Du musst viel Salz reintun, damit du den Effekt hast. Also wirklich salzig. Und das steht für, sie sind durch das Meer gegangen, das Salzwasser, das salzige Meer gegangen, in die Freiheit. Und das Salzwasser, das steht auch für die Tränen, die sie in Ägypten vergossen haben. Und ich glaube, Jesus hat ganz viele dieser Symbole umgedeutet. Und wir als Christen, wenn wir das feiern, können wir das Salzwasser auch nehmen als für die Dinge, die Tränen, die wir vergossen haben in unserem Leben, wo wir ohne Jesus Dinge durchleben mussten. Und gleichzeitig können wir auch reflektieren über die Taufe und uns überlegen, ist auch ein Symbol für die Taufe, uns überlegen, hey, bin ich schon getauft oder was hat die Taufe mit mir gemacht, wenn ich getauft bin? Wo bin ich in die Freiheit geführt worden? Du erinnerst dich an die Taufe und du merkst vielleicht auch, wo war ich versklavt? Wo sind Dinge in meinem Leben, die, da bin ich vielleicht immer noch unfrei, ich brauche noch mehr Befreiung. Und du kannst das reflektieren mit diesen Dingen. Und wenn du viel Salz im Mund hast, dann ist es wichtig, dass du was zu trinken bekommst. Und deshalb gibt es da Wein bei den Juden. So gut. Und dann gibt es nicht einen Kelch, sondern vier Stück. Vier Stück, die Juden, die wissen, wie man feiert, verstehst du? Die haben nicht einen Kelch Wein, sondern die haben vier Kelche. Und all diese Kelche, die stehen für etwas. Und der erste Kelch, der steht für die Befreiung, für die Herausführung aus Ägypten. Der schmeckt gut. Der steht für die Herausführung aus Ägypten. Und wir können auch sagen, er steht für die Entscheidung, für ein Leben mit Jesus. Und dann gibt es aber noch mehr. Es gibt den zweiten Kelch, der steht für die Errettung. Durch das Meer hindurch. Und für die Erlösung. Und weshalb sind Kelch 2 und 3 wichtig? Ich glaube, nur weil ich nicht mehr in einem Sklavenumfeld lebe, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht ein Denken wie ein Sklave habe. Und wir brauchen Errettung und Erlösung von Sklavendenken, von einem Denken, das mich unfrei macht. Und der erste Kelch, den nimmst du, und das heißt, ich nehme Jesus in mein Lebenshaus auf. Aber ich glaube, oft nehmen wir Jesus, der mich rettet vor dem Tod. Das Lamm, oder? Das Blut, yes, so gut. Der rettet mich vor dem Tod, aber ich lasse ihn irgendwo in den Vorgarten rein oder auf die Terrasse in meinem Lebenshaus. Und drinnen ist noch ganz viel Mist. Ich nehme Jesus zwar in mein Leben auf, aber ich schnall noch gar nicht, wie ich nach Gottes Prinzipien leben kann. Ich habe vielleicht vieles noch nicht verstanden und lebe am Ziel vorbei. Deshalb ist es so wichtig, dass ich auch von diesem Sklaven-Spirit befreit werden, und das ist oft ein Prozess. Das sind diese Kelche 2 und 3. Du kannst Jesus kennen, aber immer noch Selbsthass in dir haben. Du kannst Jesus kennen und immer noch ein Geizhals sein. Ich kann Jesus kennen und immer noch unehrlich sein. Das ist immer noch möglich. Und dieser erste Kelch, der ist mega gut. Aber weißt du, Jesus sagt, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, als dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, als dass ich ein Ticket to Heaven habe. Es gibt noch mehr. Es gibt nämlich noch, er möchte mich erlösen und er möchte mich erretten. Und vielleicht bist du schon mitten in diesem Prozess und da habe ich wieder was anderes noch. Ich brauche noch den süßen Brei da. Genau. Und den essen sie, um zu reflektieren für alles. Das sind jetzt mehr Datteln als Dattelbrei, aber ich kann es nicht besser. Aber es ist trotzdem süß. Und das Süße steht für all das, wo ich bereits dankbar sein kann in meinem Leben, wo ich merke, hey, da hat Jesus, da hat Gott gewirkt. Da hat Gott etwas getan in meinem Leben. Für das kann ich dankbar sein. Und ich glaube, eine der schlimmsten Sachen in unserem Leben ist Undankbarkeit. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir reflektieren und überlegen, mindestens einmal im Jahr, hey, wo gibt es Dinge in meinem Leben, die sind süß, die sind wirklich fein. Da hat Gott was Gutes in mir getan, gesegnet, um ein Segen zu sein, wo ich gesegnet bin. Es ist nämlich nicht normal, dass ich keine Angst vor dem Tod muss haben. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass ich in versöhnten Beziehungen leben kann, dass ich vergeben kann. Ich kenne so viele Menschen, die leben in Unvergebenheit und tragen immer mehr solchen Mist bei sich herum. Es ist nicht normal und dafür kann ich dankbar sein, dass da eine Veränderungskraft ist, die in mir wirkt. Und da gibt es noch mehr, sagt Jesus seinen Jüngern. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt, den muss ich jetzt noch erwähnen. Ich will nicht das ganze Pessachmahl hier durchgehen. Wir werden ja dann am Donnerstagabend vor Ostern da noch richtig miteinander essen, die wollen. Und dann kannst du da noch ein bisschen besser durchgehen. Aber so eine kleine Sache, wo ich merke, wow, so genial, was Gott da schon vorbereitet hat, das ist das Brot. Und zwar haben die Juden, die hatten immer schon, jedenfalls zur Zeit von Jesus, die hatten drei Brote. Immer schon. Drei Brote für ihr Passamal, oder? Und sie haben immer das mittlere der drei Brote genommen und gebrochen. Und genau das ist das, was Jesus tut am letzten Abendmahl. Er bricht dieses Brot und er sagt, das ist mein Leib, den ich für euch gegeben habe. Und weißt du, was dann passiert im jüdischen Fest? Das wird in einen zweiten Jetzt muss ich schnell hier umdisponieren, in ein Tuch geschlagen und versteckt. Und Jesus sagt, und versteckt, und die Kinder müssen es dann suchen. Und Jesus sagt in dem Moment, das ist mein Leib, der gebrochen wird, und Jesus stirbt, ja, oder? Und die Jünger, die haben wahrscheinlich das alles nicht ganz verstanden. Wir feiern das mit den Broten seit Hunderten von Jahren, und die Brote, die stehen für Abraham, Isaac und Jakob in der jüdischen Tradition. Und was macht jetzt da Jesus? Wieso das mein Leib? Und als dann Jesus gestorben ist, da reflektieren sie vermutlich und denken, drei Brote, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Sohn, das mittlere, wurde gebrochen, heißt es nicht in Zacharia, er wurde durchbohrt, damit wir ihn neu erkennen können. Und Jesus wurde eingewickelt, als er vom Kreuz genommen wurde, in ein Leinentuch und ins Grab gelegt. Für 3 Tage. Und genau das spielen die Juden seit Jahrhunderten vor Jesus. Durch und wissen gar nicht, worum es geht. Mich fasziniert das. Und da heißt es, auch in diesen Prophetien, oder? Dann Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er sagt das nicht, damit wir heute schnallen. Er sagt es, damit die Juden, wenn sie den Sederabend durchspielen, plötzlich das in den Händen halten, das Brot, das sie brechen, das sie verstecken und wieder nach vorne holen und plötzlich merken, hey, da hat ja Gott immer schon einen Plan gehabt. Diese Tradition macht Sinn. Und im Jesaja steht ja, Kranke werden gesund, wenn der Messias kommt. Das heißt, nur Aussätzige können nur vom Messias geheilt werden. Und darauf geht dann Nate nächsten Sonntag noch ein. Also diese Kraft der Heilung. Dann, wenn ich missgebaut habe, bekomme ich Vergebung. Wenn wo Fluch ist, kann Segen werden. Das kommt alles bereits vor in diesen Prophetien. Und mit anderen Worten, aus Zerbruch kann Neuanfang entstehen. Aus Zerbruch kann Neues werden. Und die Jünger feiern dieses Mal. Und du merkst, es macht wenig Sinn, Schokohasen zu jagen, oder? An Ostern. Weil das hat so viel mit diesem Jesus zu tun. Du darfst weiterhin Schokohasen essen. Ess die heidnischen Götter auf, kein Problem. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, hey, da ist so viel göttliche Message in diesem Mahl drin, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Und das fasziniert mich. Und dann heißt es, und dann am Schluss, wenn sie das alles so durchhaben, oder fast alles durchhaben, dann singen sie die Lobpsalmen. Das Hallel heißt es. Und genau das ist überliefert auch bei Jesus in den Evangelien. Matthäus 26 steht, und als sie den Lobpreis gesungen hatten, gingen sie hinaus in den Ölberg. Und dieser Lobpreis, das finde ich so spannend, was da gesungen wurde. Psalm 113 bis 18, ich möchte euch einen Ausschnitt lesen. Vielleicht fällt euch auf, dass das was miteinander zu tun hat. Da steht, die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkünden. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tod nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einsehe und dem Herrn danke. Und dann kommt's. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus diesen Hallel-Psalmen. Aber mich fasziniert, dass das, was Jesus den Leuten die ganze Zeit erzählt hat, genau das passiert an diesem Passafest. Und die Leute lesen, alle Juden lesen diesen Text. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Unmittelbar bevor Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Und mich fasziniert das, und die Juden haben trotzdem zu großen Teilen verpasst, worum es Jesus ging. Und ich glaube, du und ich, wir können auch Ostern feiern und zu großen Teilen verpassen, worum es eigentlich geht. Ich glaube, du und ich, wir können Christ sein seit Jahren und stehen bleiben bei diesem ersten Kelch und sagen, ja, ich habe das Ticket to Heaven. So gut, that's it. Und nicht verstehen, dass Jesus sagt, hey, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang dieser Kelch. Der ist gut, gell? Der ist gut, aber wir können blind sein dafür, dass Jesus sagt, es gibt noch mehr. Und dieser vierte Kelch, auf den möchte ich jetzt eingehen, den nimmt Jesus ganz am Schluss des Mahls. Ganz am Schluss des Mahls, nachdem Befreiung, Errettung und Erlösung bereits Thema war, nimmt er den Kelch des Annehmens. Und Jesus sagt, schau mal, ich sterbe am Kreuz. Für jeden Fluch in deinem Leben, für jeden Mist in deinem Leben, für alles Versagen, und ich schaffe eine Möglichkeit, dass Dinge wieder neu werden können. Ich schaffe eine Möglichkeit, dass wo du versagt hast, wieder ein Neubeginn Realität werden kann. Und er nimmt diesen vierten Kelch, Jesus, und sagt, es ist der Kelch der Annahme, der Kelch, dass er dich angenommen hat, A, und B, messianisch gefüllt oder von Jesus her gefüllt. Jesus sagt, wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist, dann wird Veränderung kommen, dann wird Neuwerdung kommen. Und ich möchte euch eine Stelle aus dem ersten Teil der Bibel vorlesen, die Jesus, als er diesen Kelch nahm, ganz sicher im Kopf hatte. Und ich glaube, das ist etwas Entscheidendes der Heilig-Geist-Lehre in der Bibel. Jetzt bist du vielleicht zu früh. He? Das Heilig-Geist-Themas in der Bibel, nämlich, dass es darum geht, den Heiligen Geist in meinem Leben wirken zu lassen, zuzulassen, damit ein Neuanfang möglich ist, damit Erneuerung möglich wird. Und Jesus selber sagt in Johannes 3, wir müssen von Neuem, wir müssen von oben geboren werden. Und er meint damit, glaube ich, den Heiligen Geist. Jesus sagt in Lukas 22, ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und das ist der vierte Kelch, das für euch vergossen wird. Und damit nimmt er direkt Bezug auf Jeremia 31 und dort steht, so spricht der Herr, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, doch obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders sein. Und wenn wir jetzt nur bis hierhin lesen, dann denken wir, ja logisch, ganz anders, Altes Testament ist nicht mehr wichtig, da gibt es einen neuen Bund, oder Amazing Grace und so. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Nein, Jesus sagt, ich schreibe mein Gesetz in ihre Herzen. Das ist eine Revolution. Es ist nicht mehr ein Gesetz, das ich einzuhalten habe von außen, sondern ein Gesetz, das in meinem Herzen ist. Wodurch was? Der Heilige Geist, der in uns kommt, und es gibt Stellen im Neuen Testament, die sagen, der kommt und uns verwandelt. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Wir werden durch den Heiligen Geist verwandelt. Der Sklavengeist Ägypten wird ausgemerzt aus meinem Inneren, nicht aufgrund dessen, dass mir vergeben wurde, sondern aufgrund dessen, dass ich offen bin, dass der Heilige Geist in mich einziehen kann und mich verändern kann. Das ist ein Ganzes. Es braucht diese vier Kelche, verstehst du? Es braucht ein Ganzes. Und dieser Heilige Geist, dieser schafft das Erkennen. Es heißt hier, du kannst es nochmal bringen, ich habe noch nicht alles vorgelesen, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und das beschreibt jetzt das Wirken des Heiligen Geistes. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinen Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, das ist der Geist der Erkenntnis, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. Dieser vierte Kelch heißt der Heilige Geist des Bundes, der im Bund, der Heilige Geist, wirkt Neues. Er will Neues wirken, wenn ich hineinziehen lasse in mein Inneres. Jetzt, was heißt das für mich konkret? Vielleicht bist du jetzt hier und du merkst so, eigentlich bräuchte ich noch den ersten Kelch, weil ich habe mich noch gar nicht für Jesus entschieden. Oder du sitzt zu Hause vor dem Livestream und merkst, hey, eigentlich brauche ich zuerst mal den Jesus, der stirbt und mir vergibt. Und vielleicht, und ich glaube, das sind wir, wenn wir alle ehrlich sind, brauchen wir auch Kelch 2 und 3, nämlich, dass wir, wenn wir reflektieren, merken, hey, es gibt Dinge in meinem Leben, da bin ich immer noch unfrei. Da habe ich immer noch einen Sklavengeist, wenn ich ganz ehrlich bin. Jesus, da brauche ich Befreiung. Da brauche ich Errettung. Und ich glaube, das ist wichtig, dieses Kleingedruckte beim Neuanfang zu wissen, nämlich, damit Neues entstehen kann, ist es wichtig, dass ich auch verstehe, du musst Altes absterben. Davon werden wir es dann noch haben in dieser Serie. Aber wenn Altes nicht stirbt, wenn ich nicht Raum mache, damit Neues entstehen kann, Raum mache, dass der Heilige Geist wirken kann oder bereit bin, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn ich den Heiligen Geist in mein Leben reinlasse, dann wird er antippen an Dingen in meinem Leben, wo ich merke, ah, da ist noch Sklavengeist drin. wenn ich ganz ehrlich, da ist noch Unfreiheit. Und ich glaube, genau dafür gibt es die Fastenzeit. Genau um diesen Prozess des Freiwerdens von Zwängen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, es macht manchmal mega Sinn zu reflektieren und zu fragen, hey, wo gibt es Dinge in meinem Leben, die sind ungesund und dafür Raum schaffen. Und in diesen 40 Tagen Fastenzeit, das fasziniert mich, in der Psychologie sagt man, du musst 30 Mal etwas neu machen, bis du etwas Neues einstudiert hast, eingeübt hast. Und wir haben 40 Tage Fastenzeit, dann kannst du noch 2-3 Mal daneben hauen. Und etwas loslassen, Altes, damit Neues werden kann. Und ich habe mir überlegt, wo habe ich Dinge, da bin ich unfrei und da möchte ich Erneuerung. Und ich möchte auch dich bitten, nachher zu überlegen, wo habe ich Dinge, da wünsche ich mir eigentlich Erneuerung. Da brauche ich Jesus, da brauche ich Heiliger Geist. Bei mir ist es der Umgang mit Medien, mit Smartphone. Und ich habe mir vorgenommen, in dieser Fastenzeit einfach außerhalb meiner Arbeitszeit komplett auf Smartphone zu verzichten und möchte damit Raum schaffen, damit der Heilige Geist in dieser Zeit, wo ich sonst auf ganz viele Informationen fokussiert bin, reinsprechen kann. Und ich erwarte, dass in dieser Zeit Erneuerung geschieht, diese Auferstehungskraft in mir zu wirken beginnt. Und Jesus will für uns Retter, Arzt, Erlöser und Neuschaffer sein. Und wenn ich jetzt bete, dann bitte ich dich zu überlegen, hey, wo gibt es Dinge, wo ich Erneuerung brauche? Und wenn wir dann nachher das Abendmahl nehmen, dort hinten während dem nächsten Song oder in einer musikalischen Zeit gibt es das Abendmahl, dann nimm das im Blick auf, es ist der Geist der Neuwerdung, der Neumachung, der Neues schafft in meinem Leben. Und sag Jesus, hey, ich möchte in diesem Bereich Umgang mit den Medien bei mir, Erneuerung. Und komm in dieser Fastenzeit rein und erneuere was und zeig mir vielleicht auch, wo kann ich auf etwas verzichten oder soll ich auf etwas verzichten, damit Raum entsteht, damit der Geist etwas neu schaffen kann. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist und am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du dich hingegeben hast für unsere Fehler, aber dass das nicht alles ist, sondern dass du das Leben hier und jetzt, wo wir drinstehen, erneuern willst und Dinge verändern willst mit deinem Heiligen Geist. Und wir stehen jetzt hier und halten dir unser Leben hin. Vielleicht kommen uns Dinge in den Sinn, Jesus, wo wir merken, da haben wir dich ausgesperrt. Ich bitte dich, Jesus, komm dort rein und schaffe Erneuerung. Schaffe Erneuerung durch deinen Heiligen Geist, weil du uns das zusagst. Wenn der Geist kommt, dann entsteht neues Leben. Amen.